Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Mit Dominik Schottner. Und bevor wir hier jetzt loslegen, wer von euch schwarz hört, weil sie oder er vielleicht die Rundfunkgebühren nicht zahlt, keine Sorge, ihr dürft weiterhören, aber bitte lasst euch diesen Podcast mal ganz gepflegt durch eure Ohren gehen, denn wir reden heute hier übers Schwarzfahren und wie cool oder uncool das eigentlich ist. Und da möge bitte jeder seine Rückschlüsse ziehen für das Schwarzhören. Mit dabei in diesem Podcast ist meine Frau, Tina Amon-Amonsen. Es ist kein Witz, die war früher notorische Schwarzfahrerin und wäre dafür in den Knast gegangen. Wieso sie aber nie dafür drin war, das erzählt sie uns in diesem Ab21-Podcast. Außerdem mit dabei Nicole Bögelein, die arbeitet im Institut für Kriminologie an der Uni Köln und sie erklärt uns, wieso 8000 Menschen aktuell wegen Schwarzfahrens in Deutschland in Haft sitzen. Und wir schauen nach Jena, da sind Aktivisten öffentlich und angekündigt schwarz gefahren. Los geht's aber mit einem Blick in meine, beziehungsweise sagen wir in die Geschichte meiner Frau. Tina, fährst du heute denn noch schwarz?
Nein, auf keinen Fall. Nein, das ist vorbei. Das war jugendlicher Leichtsinn.
Wie jung warst du denn da und wie oft bist du schwarz gefahren?
Also das hat eigentlich angefangen, als ich zwischen 16 und 24, würde ich sagen, das war so die harte Zeit des Schwarzfahrens. Ich habe es damals irgendwie nicht eingesehen zu zahlen, was natürlich absurd ist, aber ich hatte auch nicht so viel Geld und dachte, ach, wieso denn? Das braucht man nicht. Und es haben auch alle meine Freunde sind schwarz gefahren. Das war einfach klar, dass man das tut. Man hatte so seine Tricks, wie man die Leute erkennt, aber manchmal habe ich sie eben auch leider nicht erkannt.
Kommen wir gleich noch drauf, aber du hast damals ja in einer Stadt gewohnt, so eine Stunde ungefähr von Berlin weg. Bist du da schwarz gefahren im Regionalexpress oder bist du hier in Berlin schwarz gefahren?
Nee, nur in Berlin. Also bei mir in Neuruppin, da gab es ja nur die Stadtlinie und da musste man vorne beim Busfahrer seinen Fahrausweis zeigen. Also da konnte man gar nicht schwarz fahren.
Warum galt es als cool, schwarz zu fahren? Weil man hat ja immerhin die anderen irgendwie ein Stück weit betrogen irgendwie.
Absolut. Deswegen ist es mir eigentlich ein Rätsel, warum ich das so selbstverständlich fand. Ich fand es wirklich, ich fühlte mich fast im Recht. Warum soll ich denn jetzt für so eine kleine Fahrt Geld bezahlen? Es fährt doch sowieso die Bahn.
Wann wurdest du dann das erste Mal erwischt und wie hast du dich dabei gefühlt? Kannst du das noch irgendwie abrufen, dieses Gefühl, und beschreiben?
Es war eigentlich auch, es ist natürlich ein bisschen peinlich, man redet sich raus, aber so richtig schlimm fand ich es auch nicht. Ja, also es gab auch mal, ich hatte auch verschiedene, da ich ja relativ oft schwarz gefahren bin, hatte ich verschiedene Begegnungen. Es gab mal sehr nette, die dann gesagt haben, komm Mädchen, komm, beim nächsten Mal hast du einen, und haben mich laufen lassen. Bei manchen, wenn ich meinen Personalausweis nicht dabei hatte, dann musste ich damit auf so eine Wache. Manchmal ging das einfach schnell mit Bußgeld bezahlen und so. Ja, es war ein bisschen peinlich vor den anderen Fahrgästen, aber so schlimm eigentlich auch nicht.
Weißt du noch, wie oft du erwischt wurdest?
Insgesamt, also vielleicht so 6 bis 8 Mal. Also ich bin auch mal abgehauen, auch mal weggerannt. Das bin ich auch mal. Es kam nicht immer zur Strafe.
Weil du abgehauen bist, das wusste ich bis jetzt ja noch überhaupt nicht. Das heißt, auch jedes Mal, wenn du erwischt wurdest, du hast nicht dazugelernt?
Nee. Je älter ich wurde, desto peinlicher wurde es. Und dann gab es eben die Situation, wo ich dann sehr viel Geld bezahlen musste. Also es gab dann irgendwann den Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich wohl zu alt dafür. Jetzt ist es mir zu unangenehm.
Wie viel hättest du denn zahlen sollen und wie alt warst du vor allem zu dem Zeitpunkt, als du da erwischt wurdest?
Also der Punkt war, ich bin 3-mal in einem Jahr erwischt worden. Ich habe zwar immer meine Strafe bezahlt, aber trotzdem ist es so, und das wusste ich nicht, dass wenn man 3-mal erwischt wird, dass dann eine höhere Geldstrafe extra on top draufkommt. Und es kam dieser Brief. Ich habe damals studiert, Schauspiel studiert, und dann kam dieser Brief mit dieser für mich wahnsinnig hohen Forderung. Ich glaube, es waren so um die 800 Mark circa. Für mich wahnsinnig viel Geld, hatte ich auch gar nicht. Und ich habe ihn einfach ignoriert, den Brief. Das war das Erste. Ja, ich habe ihn ignoriert. Dann kam ein zweiter und ein dritter und dann gab es irgendwann die Ansage, Freiheitsstrafe.
Knast.
Ja, da habe ich dann schon mal geschluckt und dachte aber, ach ja, das ist ja auch eine interessante Erfahrung eigentlich. Ich weiß auch nicht mehr, wie viele Tage es waren, wie viele mir da vorgeschlagen, beziehungsweise ich glaube, ich konnte nicht wählen. Ich glaube, es waren so 5, kann auch 10 Tage gewesen sein.
Wäre relativ viel gewesen, aber so oder so, du hast ja gesagt, okay, das nehme ich mit, ich bin Schauspielschülerin, geile Erfahrung, da kann ich irgendwie Knackis erster Hand kennenlernen und das für irgendeine tolle Rolle später mal im Frauenknast verwenden. Schon ein bisschen hirnrissig, die Idee, oder?
Nö, zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht, weil man in der Schauspielschule ja immer in Extreme denkt, und auch so handelt und möglichst mit dem jugendlichen Eifer eines Schauspielstudenten ist das jetzt gar nicht so absurd. Aber natürlich für meine Umwelt, die nicht Schauspiel studiert hat, für die war es absolut krass. Meine Mutter hat eben gesagt, du spinnst wohl. Also auf keinen Fall gehst du ins Gefängnis. Und Gott sei Dank, sage ich jetzt, hat sie gesagt, komm, ich zahle das für dich und du gehst nicht ins Gefängnis.
Also sie hat dann die 800 Mark oder 1000, wie auch immer viel es waren, für dich zusammengekratzt. Wie hat sich das angefühlt, dass deine Mutter, du warst ja schon volljährig zu dem Zeitpunkt, für dich sowas zusammenkratzt, weil du so ein bisschen, sagen wir, ein Problem mit der Einhaltung von gewissen Regeln hattest?
Ich glaube schon, dass mir das unangenehm war. Und vielleicht war auch das der Punkt, dass ich gesagt habe, jetzt müsste ich mir vielleicht in Zukunft mal Fahrkarten kaufen. Ich war dankbar, dass sie das getan hat. Anders hätte ich es nicht leisten können. Ich hätte irgendwie abstottern müssen. Man hätte, glaube ich, auch einen Raten zahlen können. Keine Ahnung. Ja, da war ich schon sehr dankbar.
Und zahlst du seitdem für die Fahrkarten oder bist du nochmal rückfällig geworden seitdem?
Nee, ich zahle jetzt wirklich. Vielleicht gab es mal einen Moment, wo ich es nicht geschafft habe, eine Fahrkarte zu lösen und auch in die U-Bahn gesprungen bin. Aber ich muss sagen, jetzt wäre es mir wirklich irre peinlich. Ich verdiene Geld, also muss ich auch dafür bezahlen. Das ist einfach, jetzt erklärt sich das von selbst.
Und jetzt weißt du auch, dass man vielleicht sogar vorbestraft sein kann deswegen?
Ja, auch das hatte ich damals auch nicht so auf dem Zettel gehabt, aber das steht ja dann in der Akte. Und ich habe später noch ein Theaterprojekt gemacht mit Gefangenen, also mit wirklich Straftätern. Und da hat mir eben die aus dem Gefängnis, die wirklich im Gefängnis sitzt, erzählt, dass sie mit einer im Knast war, die schwarz gefahren ist. Und da dachte ich, ach krass. Und sie meinte, die werden nicht besonders gut behandelt. Also gibt es eine Hierarchie, zum Beispiel Leute, die Geldbetrug machen oder so, die sind sehr gut angesehen im Knast. Schwarzfahrer nicht so.
Weil da muss man nicht so viele Skills mitbringen, sondern da hüpft man einfach in die Bahn und fährt, ohne da jetzt irgendwie große kriminelle Energie rein zu verwenden. Hast du auf irgendeinem anderen Gebiet auch noch Probleme mit der Einhaltung von Regeln?
Nein, selbstverständlich nicht. Nein. Okay, vielleicht gehe ich mal über eine rote Ampel. Das passiert schon mal. Oder ich fahre auch mal ohne Licht.
Ja, oder ohne Bremse. Meine Frau Tina war das. Die ist früher oft mit der Bahn schwarz gefahren und auch oft erwischt worden. Und dafür ist sie fast in den Knast gegangen. Aber eben nur fast, denn sie hat ja auch noch eine sehr wohlmeinende Mutter.
Deutschlandfunk Nova.
In Deutschland sitzen ungefähr 44.000 plus minus ein paar Menschen im Knast. Schätzungen zufolge sind 8.000 davon wegen Schwarzfahrens hinter Gittern. Fast 20%, das muss man sich mal reinziehen, fast 20% der deutschen Gefängnisinsassinnen haben also nicht für ihr Ticket bezahlt und sitzen deswegen jetzt im Knast. Ich finde, das sind ziemlich krasse Zahlen, die uns die Soziologin Nicole Bögelein von der Uni Köln zur Verfügung gestellt hat. Sie ist da am Institut für Kriminologie und forscht zur Ersatzfreiheitsstrafe. Und warum diese Zahl so hoch ist, das wollen wir uns jetzt von ihr erklären lassen und auch vielleicht, wie man das Ganze ändern kann. Hallo Frau Bögelein.
Hallo Herr Schotter.
Ohne Ticket, Bus oder U-Bahn fahren ist eine Straftat, nicht eine Ordnungswidrigkeit wie zum Beispiel Falschparken. Warum ist das so?
Ja, das ist einfach eine politische Entscheidung, dass das im Strafgesetzbuch geregelt ist und entsprechend wird das als Straftat verfolgt.
Wenn ich jetzt erwischt werde, zum Beispiel hier in Berlin, ich fahre U-Bahn und habe keinen Fahrschein, dann muss ich theoretisch 60 Euro zahlen. Mhm. Es kann aber auch schon zu einer Anzeige kommen. Wann und wieso kommt es denn zu einer Anzeige? Wann macht man das fest?
Also meines Wissens nach variiert das von den Verkehrsverbünden, wie die das im Detail machen. In der Regel ist es so, wenn sie das erste Mal auffallen, dann wird da nicht viel passieren. Das heißt, der Kontrolleur, die Kontrolleurin nimmt ihre Daten auf, sie kriegen dann den Brief vom Verkehrsunternehmen, dass sie bitte bezahlen mögen und sie tun das und dann ist das erledigt. Wenn sie allerdings häufiger auffallen, dann geben die das irgendwann weiter an die Staatsanwaltschaft und dann wird die Staatsanwaltschaft gegen sie ermitteln und entscheiden, ob sie deshalb verurteilt werden sollen. Und wenn das denn dort häufiger vorkommt, werden sie dann eben verurteilt. In der Regel zunächst mal zu einer Geldstrafe. Das waren im letzten Jahr wegen Schwarzfahrens rund 47.000 Fälle in Deutschland. Und wenn jemand dann eben nicht bezahlt, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tilgen, Zahlung, gemeinnützige Arbeit leisten, anderes, wenn dann nicht bezahlt wird oder nicht anderweitig getilgt wird, dann müssen sie dafür ins Gefängnis, eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe, ableisten.
Und wie lange muss ich dann rein?
Das hängt davon ab, wie ihre Geldstrafe war. In Deutschland verhängen wir die Geldstrafen als Tagessätze. Das heißt, die Anzahl der Tagessätze drückt aus, wie hoch ihre Schuld ist. In der Regel sind das bei Schwarzfahren unter 90 Tagessätze. Das Das heißt, wenn sie alle 90 Tagessätze nicht bezahlt hätten, dann wäre ein Tagessatz gleich ein Tag in Haft. Das heißt, sie wären rund 3 Monate dann im Gefängnis. Hätten jederzeit die Möglichkeit, sich auszulösen. Aber da kommt das Problem natürlich dann wieder, dass sie das Geld ja weiterhin in aller Regel nicht haben.
Das führt mich direkt zur nächsten Frage. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass 8000 Menschen Schätzungen zufolge in Deutschland wegen Schwarzfahrens im Knast sitzen. Wer sind das denn für Menschen? Sind das Leute wie meine Frau, die wir vorhin gehört haben, die mal aus Jux und Dollerei in den Knast gehen wollte, weil sie dachte, das wäre für ihre Schauspielerkarriere irgendwie förderlich? Oder sind das Menschen, die sich das wirklich nicht leisten können? Also es trifft am Ende dann die Schwächsten wieder?
Also sie haben kein Wahlrecht. Sie können nicht entscheiden, okay, ich zahle die Geldstrafe nicht, sondern dann gehe ich stattdessen ins Gefängnis, sondern sie müssen die bezahlen, ansonsten kommen Gerichtsvollzieher etc. Also wenn sie das Geld irgendwie haben, dann haben sie nicht die Wahl, nee, ich gehe stattdessen lieber ins Gefängnis. Diejenigen, die tatsächlich deshalb im Gefängnis sind, das wissen wir aus Untersuchungen, also Interviews in einzelnen Anstalten, Aktenuntersuchungen etc., sind in der Regel Personen, die sehr weit ab sind vom gesellschaftlichen Regellebensverhältnis. Das heißt, es sind häufig Personen, die langzeitarbeitslos sind, Personen, die auch häufig eine Suchtbelastung aufweisen, das teilweise auch schon relativ langfristig. Und einige davon sind auch tatsächlich wohnsitzlos, teilweise richtiggehend obdachlos. Also das heißt, es ist eher eine Gruppe von Personen, von denen wir sagen würden, die sind eigentlich in einem schlechten bis desolaten Zustand, was so ihre sozialen Bezüge anbelangt.
Ein besonders großer Teil dieser Menschen, die da im Knast sitzen, deswegen sitzt in NRW im Knast. Und in NRW gab es schon mehrere Versuche, aus dieser Straftat eine Ordnungswidrigkeit zu machen. Vor kurzem hat die Linke auf Bundesebene das auch nochmal probiert. Das ist gescheitert. Aber warum denn, wenn man weiß, dass es sowieso die Schwächsten der Schwachen trifft?
Ja, letztlich ist also das Strafgesetzbuch, wird auf Bundesebene entschieden. Da kann ein Land das nicht einzeln machen und da müssen sich eben im Bundestag die Fraktionen entsprechend einigen. Und der politische Wille ist nicht da. Die Sorge ist die, wenn man das dann straflos stellen würde oder nur noch als Ordnungswidrigkeit, dann wäre sozusagen dem Schwarzfahren Tür und Tor geöffnet. Alle würden nur noch schwarz fahren. Es würde so das Unrechtsempfinden der Bevölkerung antasten und keiner würde mehr verstehen, warum er denn eigentlich überhaupt noch ein Ticket bezahlen soll. Das ist so die Befürchtung.
Sehen Sie das auch so?
Ehrlich gesagt nicht. Wir wissen aus kriminologischen Untersuchungen eigentlich, dass Menschen sich vor allem deshalb an Regeln halten, also nicht unbedingt deshalb, weil sie abgeschreckt werden durch Strafe, das ist eher ein ganz kleiner Teil, den man damit erreichen kann, sondern tatsächlich in der Regel ist es das, weil man eben selbst bestimmte Regelungen für richtig und sinnvoll hält. Und ich denke, dass weiterhin verständlich ist für jeden und jede, dass etwas, was allen gehört, der öffentliche Nahverkehr, natürlich auch entsprechend von allen bezahlt werden sollte. Also ich denke nicht, dass der Großteil jetzt anfangen würde, schwarz zu fahren. Das ist aber natürlich eine Einschätzung.
Nicole Bögelein vom Institut für Kriminologie der Uni Köln hat uns erklärt, warum so viele Menschen für Schwarzfahren in den Knast kommen und wer da was dagegen hat, dass sich das ändert. Vielen Dank, Frau Bögelein.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Deutschlandfunk Nova.
Schwarzfahren, unser Thema heute hier in der Ab 21 auf Deutschlandfunk Nova. Was denkt ihr, wie viele Menschen fahren eigentlich schwarz? Naturgemäß kann es natürlich keiner so genau wissen. Trotzdem haben Verkehrsbetriebe in Deutschland, auf der ganzen Welt natürlich so eine Mini-Ahnung, wie hoch der Anteil sein könnte. Sie errechnen das nämlich anhand der erwischten Schwarzfahrer irgendwie hoch, wie viele das insgesamt sein könnten. Das sind also alles nur so vorsichtige Schätzungen. In Berlin sagt man, es sind so 3% der Fahrgäste etwa. Und das sind überraschend wenig, wie ich finde.
Das klingt gar nicht so schlimm, ist aber bei über 1 Milliarde Fahrgäste immer noch ein Verlust von 20 Millionen Euro.
Die Pressesprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe BVG, Petra Nelken, war das da über eine gar nicht mal so gute Handyleitung. Klar, 20 Millionen Euro, das ist eine Stange Geld. Aber was tut eigentlich die BVG, um die Fahrgäste zum Ticketkauf zu bewegen? So regelmäßige Fahrten sind es schon mal nicht, das fällt aus. Aus anderen Metropolen, London zum Beispiel, Madrid, da kennt man das, da sind so Drehkreuze oder Schranken und die halten die Menschen draußen, die eben kein gültiges Ticket haben. In Berlin, da sucht man nicht nur manchmal die S-Bahn vergeblich, da sucht man auch solche Drehkreuze vergeblich. Jeder kann einfach ungehindert in die Bahn einsteigen und das wirkt ja, kann man schon so sagen, so ein bisschen wie so eine Einladung zum Freifahren. Warum ist das so? Petra Nelken erklärt so.
2 Drittel unserer U-Bahnen bestehen unter Denkmalschutz. Darauf sind wir auch sehr stolz, weil sie besonders schön sind. Also wenn Sie tatsächlich jetzt nochmal im Nachhinein dort baulich herangehen müssten, dann reden wir hier nicht von ein paar Millionen, dann reden wir von ein paar Milliarden, die man investieren müsste.
Ja, und dann gibt es ja noch den Aspekt der Sicherheit.
Im Falle, es passiert etwas. Es kann immer irgendetwas in einer U-Bahn passieren. Sie kommen auch schnell wieder raus. Und wenn Sie kein solches System haben, wie Drehkreuze, wie Sperren, dann werden Sie auch nicht aufgehalten, wenn Sie wieder rauskommen. Und wenn Sie schon mal in London mit der charmanten Tube gefahren sind, dann sind an diesen Sperren immer Menschen, immer sehr viel Personal. Das heißt, um im Falle einer Gefahr diese Schranken öffnen zu können. Und das heißt, Sie haben natürlich dann auch einen unglaublichen Personaleinsatz und damit haben Sie natürlich auch deutlich höhere Kosten als in einem anderen System.
Statt Schranken setzt die BVG also auf reichlich Kontrolleure, fast 100 am Tag. Und wer von euch schon mal in Berlin unterwegs war, weiß, die kann man gar nicht so wahnsinnig gut von den Fahrgästen unterscheiden. Außer natürlich, die gibt es auch, sie haben manchmal eine Uniform an. Aber wenn sie keinen anhaben, Piercing nicht selten, speckige Lederkappe nicht selten, Typversicherungsvertreterin, Vertreter, alles irgendwie dabei und die nehmen ihren Job auch wirklich sehr, sehr ernst. Auch wenn es, was ja immer wieder mal in der Gerüchteküche so umhergeht, auch wenn es offenbar keine, ich wiederhole, keine Fangprämien gibt. Nur bei einer Gruppe von Menschen, da drücken sie angeblich auch beide Augen zu und das sind Obdachlose. Habe ich ehrlich gesagt aber auch schon anders erlebt in der berühmten U8. Der BVG in Berlin ist aber offenbar daran gelegen, diese Quote von maximal 3% Freifahrern zu halten. Denn für Petra Nelken ist klar, Schwarzfahren ist kein Kavaliersdelikt.
Nehmen wir mal an, Sie würden jeden Tag in einen Bäckerladen gehen und ein Brot stehlen. Ich glaube, die allgemeine Meinung wäre da sehr gegen Sie. Der arme Bäcker muss früh aufstehen, der hat hart zu arbeiten und alle anderen zahlen fürs Brot, wieso Sie denn nicht? Und im Grunde genommen machen wir nichts anderes. Hier arbeiten in Berlin fast 15.000 Menschen daran, dass sie U-Bahn, Bus und Straßenbahn und Fähren fahren können. Und die arbeiten hart. Und da muss man natürlich sagen, es hat einen Wert. Und wer schwarz fährt, würdigt diesen Wert nicht.
Also ein Kavaliersdelikt ist Schwarzfahren vielleicht nicht, aber muss es deswegen gleich eine Straftat sein? Was wäre denn zum Beispiel, wenn einfach alle die öffentlichen Verkehrsbetriebe, die öffentlichen Personennahverkehre kostenlos benutzen könnten?
Deutschlandfunk Nova.
Unser Thema heute Schwarzfahren. Und das ist für viele, ich gestehe, auch für mich war das natürlich immer mit möglichst unauffällig sein verbunden. Irgendwie so in der Ecke stehen oder so zu tun, als wäre man eigentlich gar nicht da. Das Gegenteil davon, nämlich gehörig auffallen, das wollen Leute, die aktionsschwarz fahren. So heißt es, wenn man absichtlich schwarz fährt als politischer Protest. Klingt erstmal wie eine bisschen seltsame Protestform, aber wie es geht und warum Menschen das machen, das weiß meine Kollegin Lara Lorenz. Hallo Lara.
Hi.
Du warst am Wochenende in Jena, da gab es so einen Workshop, bei dem dieses Aktionsschwarzfahren direkt ausprobiert wurde und du hast das Ganze begleitet, aber, müssen wir gleich dazu sagen, mit Fahrkarte.
Genau, ich hatte eine Fahrkarte.
Wie geht denn Aktionsschwarzfahren?
Der erste Schritt ist, dass man, wenn man die Bahn betritt, sich ein Schild an die Jacke klemmt, wo drauf steht, ich fahre umsonst. Und dieses Schild sorgt dann dafür, dass Schwarzfahren vielleicht keine Straftat mehr ist.
Du sagst schon vielleicht, so ein Schild sich umzuhängen entbindet einen ja jetzt nicht von der Pflicht zu zahlen, aber so ein Zettel macht dann doch am Ende einen Unterschied?
Ja, und zwar ist das so ein bisschen eine Lücke im Gesetz. Da steht nämlich, dass Straffahren das Erschleichen einer Leistung ist. Und die Aktionsschwarzfahrer und Schwarzfahrerinnen, die argumentieren, wenn ich mir ein Schild umhänge, wo drauf steht, hallo, ich fahre übrigens umsonst, dann erschleicht man sich ja nichts mehr. Und deswegen ist das dann nach ihrer Argumentation auch nicht mehr strafbar. Sie haben mit dieser Argumentation tatsächlich auch schon von einigen Gerichten Recht bekommen. Andere Richter und Richterinnen sehen das ein bisschen anders. Auch die Verkehrsunternehmen finden das natürlich nicht so gut. Und die 60 € Strafe, die man zahlen muss, wenn man erwischt wird beim Schwarzfahren, die muss man trotzdem zahlen, weil die nichts mit dem Strafgesetzbuch zu tun haben.
Das heißt, selbst wenn man sich da so ein Schild umhängt, man geht am Ende dann doch noch dieses Risiko ein, 60 € zahlen zu müssen und dass Gerichte gegen sie entscheiden, wenn sie dann doch am Ende angezeigt werden. Warum machen sie das am Ende dann trotzdem?
Das hat mir Jörg Bergstedt erklärt, der hat den Workshop in Jena geleitet.
Wichtig ist halt immer, dass unsere zentrale Forderung nicht die ist, dass wir armen Schwarzfahrerinnen und Schwarzfahrer bitte nicht in den Knast kommen, sondern dass wir eine weiterdrehende Perspektive haben. Also mindestens den Nulltarif, aber im Prinzip eine ganze Verkehrswende oder meinetwegen auch eine völlig andere Welt.
Er hat also ziemlich große Träume, wie du schon hörst. Eigentlich möchte Jörg Bergstedt eine Verkehrswende haben. Das ist ganz grob gesagt weg von dem Autoverkehr, den wir jetzt gerade haben, und hin zu mehr öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrädern. Und Jörg Bergstedt und seine Mitstreiter haben sehr konkrete Vorstellungen, wie diese Verkehrswende umgesetzt werden soll. Und ein Teil davon ist der Nulltarif. Das bedeutet, dass öffentliche Verkehrsmittel, Busse, Bahnen, Züge, Straßenbahnen kostenlos für alle sind. Und dafür machen sie das Aktionsschwarzfahren. Also nicht in erster Linie dafür, dass sie kostenlos von A nach B kommen. Das passiert natürlich auch. Aber sie machen das eigentlich, um eben ein Zeichen zu setzen. Und deswegen gibt es auch noch eine Alternative für alle, die auch Aktionsschwarz fahren wollen, ohne wirklich schwarz zu fahren. Mhm. Und zwar können die sich ein Schild anklemmen, wo drauf steht: Ich würde schwarz fahren, wenn ich nicht gerade eine Fahrkarte hätte. Mhm. Auch das finden nicht alle gut, allen voran die Verkehrsunternehmen. Die finden den Nulltarif ziemlich utopisch, glauben nicht, dass man das umsetzen und finanzieren kann, und sind gegen Schwarzfahren mit Ankündigung und ohne Ankündigung.
Gut, wahrscheinlich kann man am Ende deren Argumentation auch irgendwie nachvollziehen, das andere aber ehrlich gesagt auch so ein Stück weit. Wie läuft denn jetzt diese Aktionsschwarzfahrt ab, die du begleitet hast?
Genau, ich war da in Jena dabei, als die das ausprobiert haben mit dem Aktionsschwarzfahren, allerdings mit Ticket. Und das ist ein bisschen aufwendiger, als sich nur ein Schild anzuhängen. Nur dieses Schild reicht nämlich nicht. Die Aktionsschwarzfahrer haben Flyer dabei und sprechen ganz gezielt die Fahrgäste in dem Verkehrsmittel an und sprechen mit denen über den Nulltarif, argumentieren dafür, wenn die Leute fragen, wie man das zum Beispiel finanzieren soll. Und ich habe mal mitgebracht, wie sich so ein Gespräch anhören kann.
Hallo, wir machen heute eine Aktion, und zwar zum Thema Schwarzfahren. Wenn ich dich fragen darf, bist du schon mal schwarz gefahren selber?
Glaub nicht.
Würdest du einen kostenlosen Nahverkehr gut finden?
Wie ist die Finanzierung? Also natürlich, kostenlos fahren immer schön, aber...
Finanzierung ist immer so ein bisschen noch individuelle Sache von der Stadt, in der das gerade passiert. Und es gibt europaweit schon verschiedene Beispiele, wo das schon klappt. Wenn du magst, kannst du dir mal einen Flyer mitgeben.
Lara, jetzt haben wir gehört, wie sich das ungefähr anhört, da in der Straßenbahn, diese Aktionsschwarzfahren. Die haben das ja zum ersten Mal gemacht da in Jena. Wie hat Ihnen das selber gefallen?
Vorher waren einige von denen schon ganz schön aufgeregt und waren sehr gespannt, wie die Leute wohl auf sie reagieren werden. Und nach der ersten kurzen Fahrt, die wir da gemacht haben, waren sie eigentlich alle ganz zufrieden damit und haben mir auch erzählt, wie unterschiedlich die Leute auf sie reagiert haben.
Da sagte mir eine Dame gleich, dass sie Zeiten mit sehr wenig Geld erlebt hat. Und wenn sie sich halt die Fahrkarte nicht leisten konnte, dann musste sie eben zu Fuß oder Fahrrad in die Stadt. Fand die Idee sinnvoll und sagte spontan, ja, da muss man wohl bei der nächsten Wahl mal gucken, bei welcher Partei man das kurz macht.
Also beide Menschen, mit denen wir dann noch geredet haben, war super offen, haben Flugi genommen und ja, war toll.
Wir hatten halt so einen Skeptiker, der hat die ganze Zeit gesagt, ja, wie soll man das bezahlen und das geht doch alles nicht. Und
kommt natürlich vor, ja, das ist halt irgendwie, was weiß ich, vielleicht ein FDPler oder sowas, der meint, alles auf dieser Welt passiert mit Geld.
Die Reaktionen waren also sehr unterschiedlich, wie du gehört hast. Was, glaube ich, noch ganz gut ist zu wissen, wir sind nur zwei sehr kurze Strecken gefahren und sind nicht kontrolliert worden. Also ich habe nicht mitbekommen, wie sich die Aktionsschwarzfahrer verhalten hätten, wenn da wirklich ein Kontrolleur gekommen wäre.
Und jetzt hattest du ja ein Ticket, ne? Weil wir dich dazu sozusagen verdonnert haben, weil wir niemanden anstiften wollen zu einer Straftat. Aber du ganz persönlich, wie fändest du das?
Ich finde das als politische Protestform tatsächlich sehr spannend, weil man ja wirklich mit Leuten ins Gespräch kommt. Also da sind wirklich Gespräche entstanden. Die haben sich zum Teil 10 Minuten lang mit Leuten unterhalten und wirklich Argumente ausgetauscht. Aber ich verstehe auch, warum die Verkehrsunternehmen das natürlich nicht so gut finden, weil die natürlich gerne hätten, dass alle Leute diese Tickets bezahlen.
Ab 21 Reporterin Lara Lorenz war für uns in Jena unterwegs und hat die Aktion Aktionsschwarzfahren begleitet. Schwieriges Wort, leichter Inhalt. Den Leuten geht es darum, dass man ohne Kohle den öffentlichen Nahverkehr auch benutzen kann.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben eben gehört, kostenloser Nahverkehr, das fordern die Aktivisten, die unter Aktionsschwarzfahren ohne Ticket Bahn und Bus fahren und darauf noch extra hinweisen. Sie werben für einen kostenlosen Nahverkehr, und zwar nicht nur für sich in dem Moment, sondern tatsächlich für alle und immer. Wir haben mal bei Verkehrsbetrieben nachgefragt, wie sie diese Forderung finden, und haben mit Susanne Henkel vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg gesprochen. Und sie meint, Leute, das ist so teuer umzusetzen, das kann sich schlicht und ergreifend keine Kommune auf dem Land oder auch keine Großstadt leisten.
Dort kann man nicht einfach schnell mal einen Wagen dranhängen an Triebfahrzeuge. Dort kann man nicht schnell mal U-Bahn-Fahrzeuge beschaffen. Das sind alles leider längere Prozesse, bis hin dazu, dass man Bahnsteige länger machen muss, dass man Treppen breiter machen muss, dass man mehr Aufzüge bauen muss. Also eine Lösung von heute auf morgen wird es so sicher nicht geben.
Ja, das ist Susanne Henkel vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Es hat aber tatsächlich schon mal Versuche gegeben, den Nahverkehr kostenlos zu machen, hat uns Petra Nelken erzählt von den Berliner Verkehrsbetrieben BVG. Allerdings nicht in Berlin und das wohl auch aus einem guten Grund.
Es hat schon kostenlose Fahrsysteme gegeben. Die Stadt Seattle in den USA hat es mal gemacht. Die haben dann festgestellt, dass es einen unglaublichen Anstieg an Vandalismus gab. So nach dem Motto, kostet nichts, ist nichts wert.
Ja, so ist es halt in Berlin jetzt auch schon. Kostet wenig, nicht so wahnsinnig viel. Trotzdem sehen manche U-Bahnhöfe aus wie Scheiße. Und deswegen kommt es für die BVG auch nicht wirklich in Frage. Auch weil sie sagt, naja, irgendwer muss das ja bezahlen am Ende. Und das ist halt der Steuerzahler dann am Ende. Aber der Verkehrsverbund kann sich vorstellen, mehr Geld bei den Gästen in Berlin und Brandenburg einzuholen. Susanne Henkel nochmal vom VBB.
Wir haben in Berlin und Brandenburg sehr viele Touristen, also Gäste, die von außerhalb kommen, die für eine Übernachtung hier in den Hotels bereit sind, viel Geld zu zahlen. Und wir wollen tatsächlich konkret mal untersuchen, wie ist das denn, wenn jeder vielleicht, ich nenne mal eine Zahl, 6 Euro mehr zahlen muss und das dann ein Tagesticket im gesamten ÖPNV zur Verfügung gestellt bekommt.
Ja, den Langzeitversuch würde ich auch gern sehen. Es geht generell um eine Verkehrswende. Dafür müsste der ÖPNV aber auch dann für die Anwohner so attraktiv sein in den Aspekten Zeit und Preis und Aufwand, damit das Auto eben stehen gelassen werden kann. Und noch ein kleiner persönlicher Einwurf von mir. Habt ihr schon gemerkt, dass ich da so ein bisschen kritisch bin? Wenn die Öffentlichen immer pünktlich wären und sauber und sehr attraktiv, dann würden die Leute dafür vielleicht auch ganz gerne zahlen. Dann gäbe es vielleicht gar keine Diskussion darüber, ob er kostenlos sein sollte oder nicht. Dann haben wir ja auch eben gehört, was nichts kostet, ist halt in Augen vieler auch gar nicht so viel wert. Aber das wird halt auch von Betreiberseite aus gar nicht so gut behandelt. Stichwort U-Bahnhöfe, Stichwort S-Bahn, Stichwort U-Bahn. Das ist irgendwie ein Teufelskreis. Und ob wir das noch erleben, dass der durchbrochen wird, keine Ahnung.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
München. Seinen letzten großen Kinoerfolg feierte Dieter Hallervorden mit der Tragikomödie Honig im Kopf. Darin spielt er einen ehemaligen Tierarzt, der an Alzheimer leidet. Im echten Leben hat sich der 83-Jährige nun eine Tätowierung stechen lassen. Ganz spontan während eines Drehs in Köln, sagte der Schauspieler. Einfach, weil er so verliebt sei. In der Handschrift seiner Lebensgefährtin Christiane Zander steht nun für immer und ewig auf seinem Arm. Für immer und ewig.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.